Paulus Vortragskassette 1062. Sie hören Karl Geier über Jona Kapitel 1 in prophetisch-symbolischer Schau. Auf Seite 2 folgt als Ergänzung eine Betrachtung über das Thema: Wie viele Verheißungen enthält die Heilige Schrift? April 1954. Paulus Verlag Karl Geier, Goethestraße 38. 7100 Heilbronn.
Von dem prophetischen Wort wird uns bezeugt in 2. Petri 1, 21, dass kein Wort der Weissagung durch den Willen des Menschen hervorgebracht wurde, sondern dass heilige Männer Gottes redeten, getreten vom Heiligen Geiste. Dieses Wort findet seine Ergänzung schon im 1. Petribrief, wenn dort der Apostel schreibt, dass in den Propheten der Geist Christi war. Denn der Jehova des Alten Bundes ist kein anderer als der Christus. Wir sprachen dieser Tage schon einmal davon, wenn die drei Männer zu Abraham kommen, dann lässt er zwei von ihnen nach Sodom gehen, er selber aber bleibt vor dem einen, dem Herrn, stehen. Wenn ihr dort schon lest, in 1. Mose 18 vom 1. Vers an, wie er im Hain Mamre unter den Terebinden Mamre sitzt und drei Männer kommen ihm entgegen, da läuft er ihnen entgegen und dann sagt er nicht meine Herren, sondern er redet den einen an, mein Herr. Der weiß, der, das ist der Herr, das andere, das sind nur Diener. Dienstbare Geister, die mit ihm gekommen sind. Denn der Jehova Elohim des Alten Bundes, der Herr der Götter, das ist der Christus. Als er noch in Knechts- oder Engelsgestalt war, ehe er Menschengestalt annahm. Denn im Alten Bund war er der Herr der Engel, aber im Neuen, da ist er Mensch geworden. Denn die zukünftige Welt ist nicht mehr den Engeln unterworfen, Hebräer 2,5, sondern den Menschen. Deshalb ward er Mensch. Und blieb nicht dort in jener Gestalt, in jener Knechtsgestalt als Herr der Engel, Herr der Geister, die dienstbare Geister sind. Ich komme noch einmal darauf zurück, der Geist Christi war in den Propheten. Wenn er 1. Petri 1, Vers 10 bis 12 lässt, dann wird uns gesagt, dass die Propheten selbst nicht wussten, auf welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete. Überall, wo es im Alten Bund heißt, der Geist Jehovas ist auf mir, der Geist des Herrn ist auf mir, da ist der Christus gemeint. Ich will wenige Stellen nur sagen. Wir nannten gestern schon die Stellen, der Fels, der in der Wüste mitfolgte, das war der Christus. Oder hier die Stelle, der Geist Christi war in ihm. Oder der Moses, der hat die Schmach des Christus für größeren Reichtum gehalten. Der wusste, dieser Jehova, den er zu sehen begehrte, mit dem er auch geredet hat, wie die Schrift bezeugt, von Angesicht zu Angesicht, das ist nicht der Vater. Sonst könnte er nie in Johannes 1 stehen, niemand hat Gott je gesehen. Das war der Sohn, das ist der, der als Offenbarungsträger Gottes immer da den Vater kundmacht. Das hat nie ein anderer getan. Wer in seiner Elberfelder Bibel die Fußnote zu Matthäus 1, 20 liest oder auch zu Lukas 2, der findet das an all den Stellen, an denen steht, zum Beispiel der Engel des Herrn, da ist das klein gedruckt, Fußnote. Im Grundtext steht hier nicht der Artikel des, deshalb ist das klein gedruckt. Und überall, wo der Artikel fehlt, dann heißt das der Engel Jehovas nach dem Hebräischen im Grundtext. Deshalb auch dort in Lukas 2 steht, euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus? Der Herr, wer eine Elberfelder hat, sieht, dass das der kleingedruckt ist in der Fußnote. Welcher ist Christus Jehova? Christus der Herr. Also das nur nebenbei. Der Geist Christi war in den Propheten. Und deshalb, als der Herr als Zwölfjähriger im Tempel sitzt, oder später, wenn er redet, sie wollen ihn abbringen davon. Ich sagte schon bei der Versuchungsgeschichte in der Wüste, da debattiert er nicht. Was er mit seinem Vater besprochen hat vor Grundlegung der Welt, das hat er durch die Propheten niederschreiben lassen, sodass er selbst dem guten Fürst dieser Welt, dem Satan, sagt, über diese Dinge ist nicht mehr notwendig zu debattieren. Es steht geschrieben. Das ist längst festgelegt. Er lässt sich auf gar keine Debatte ein. Und wisst ihr, das ist auch für uns der einzige Weg, auf den wir durchkommen. Wenn wir anfangen und wollen debattieren mit wer weiß was für Leuten, sagen wir einmal mit Bultmann oder sonst wem, na, was meint ihr, was dabei herauskommt? Ein tagelanges Getratsch und am Ende ist nichts herausgekommen, als dass wir nutzlos unsere Herzen zerrissen haben. Da gibt es doch ganz einfache Worte. 1. Johannes 4, prüfe die Geister, ein jeder Geist, der da nicht bekennt, dass der Sohn Gottes ins Fleisch gekommen ist. Ein jeder Geist, der bekennt, dass der Sohn Gottes ins Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und wer das nicht bekennt, der ist nicht aus Gott, das ist der Geist des Antichrists. Da brauchen wir keine anderen weiteren Worte mehr. Es steht geschrieben, entweder ist Gott Gott, dann gibt es für das Geschöpflein gar keinen anderen Weg, als sich restlos dem Schöpfer unterzuordnen. Aber nicht zu debattieren, weder mit seinem Gegner noch mit ihm, sondern als Kinder des Gehorsams uns einfach, schlicht und einfältig unter das Wort zu stellen. Denn das war doch die Not, dass schon die Eva sich auf eine Debatte eingelassen hat mit der Schlange. Und im Debattieren ist die viel gewandter gewesen als die Eva. Die hat gewusst, mit welchen Tricks man die hineinlegen muss. Und in Epheser 6 wird uns gesagt, dass die listischen Anläufe des Teufels Methode haben. Methodeia steht im Grundtext, der Teufel ist nicht unmethodisch. Der geht nicht stur drauf los, sondern der hat Methode in seinen Prinzipien. Ihr braucht nur heute einmal zu sehen, wenn ihr in den letzten 2-3 Tagen in die Tageszeitungen hineingesehen habt und seht, was man in von Genf da für Figuren malt, wie man den chinesischen Drachen dahin malt, da liegt viel mehr Prophetie drin, als die meisten überhaupt ahnen. Denn ihr braucht nur an eins zu denken. Alle die Völker, Holland, Dänemark, Schweden, Norwegen, die Schweiz und so weiter, die haben von sich aus nicht den Krieg erklärt. Die sind höchstens überfallen worden. Die haben das Kreuz im Schild, das sind die Kleinen der Erde. Die Großen, die haben den deutschen Adler oder den polnischen Adler, den russischen Bären, den englischen Löwen und was sie sonst haben. Ihre Politik sieht auch danach aus. Und wenn wir an Russland denken, an jenes Tier, das einmal viel Fleisch fressen wird, denn nach Hesekiel 38, 39 heißt es ja, siehe, ich will an dich, du Fürst von Rosch, von Mesech und Tubal, das Land Rosch oder Rusch, das Land im äußersten Norden steht dort. Und das ist nur Russland, es gibt in Europa und in Asien nur ein Land, das ans nördliche Eismeer grenzt. Das ist Russland, mit den Städten Mesech und Tubal, mit Moskau und Topolz. Moskau, die Hauptstadt von europäisch Russland, Topolz, die Hauptstadt von Sibirien, von asiatisch Russland. Du Land im äußersten Norden, von diesem Land wird gesagt, eine große Nation von Norden, eine Nation harten Angesichts, die den Jüngling nicht schont, noch die Jungfrau, den Säugling nicht schont, noch den Greis und die Gefangenen nicht in ihre Heimat zurücklässt. Das ist schon vor 2,5 Jahrtausenden geschrieben, das haben wir zu unserem Leidwesen an unseren eigenen Söhnen und Brüdern erfahren müssen. In der Schrift ist viel mehr Weltgeschichte, ja, wenn wir sagen sollen, die Weltgeschichte in ihren wesenhaften Grundlagen, die ist überhaupt nur in der Schrift. Denn das, was da in den Zeitungen zusammengeschrieben wird, und was ihr in politischen Büchern lest, da können wir uns ein Bild davon machen. Ihr braucht nur heute einmal 50 Politiker von 50 verschiedenen Parteirichtungen zu nehmen und braucht sie ein Buch schreiben zu lassen, meinethalben über Bismarck. Da werden die einen ihn verdonnern als den Mann mit den drei Haaren und die anderen ihn in den Himmel erheben als den größten Politiker Europas in den letzten 100 Jahren. So verschieden wird das ausfallen. Aber hier, da fällt nichts verschieden aus, sondern da ist eindeutig und klar das alles gesagt. In einem Ausmaß, das können wir gar nicht sagen. Wenn wir die Grundlinien der Schrift beachten, dann werden wir finden, da stehen wir auf Granitboden. Das hat er aufgezeichnet, es steht geschrieben, und von diesem Wort vergeht kein Jota. Das ist unvergängliches Wort. Darüber nachher vielleicht noch etwas. Wenn deshalb der Herr in seinem Erdenleben irgendwo hinkommt, da wusste er doch noch, was er seinerzeit gesagt hatte durch seinen Geist, den Propheten. Deshalb, wenn der Petrus ihn zurückhalten will vom Kreuz, da sagt der Herr, geh hinter mich, Satan, du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Warum denn? Denn immer aus Singern erklärt, er musste nicht der Christus leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen. Oder das Erste, was uns Paulus berichtet vom Kreuz, ist doch das, ich habe euch, wie Luther sagt, zuvörderst, oder die Elberfelder als Erstes oder zuerst, oder andere als Hauptsache oder Grundlage, das verkündigt, als Evangelium nämlich, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Dass er begraben wurde und auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Wirklich schon nach dem Grundtext in der Mehrzahl, nach den Schriften. Aber er erklärte ihnen, Anfang von Moses und den Psalmen und den Propheten, in allen Schriften, das, was ihn betraf. Deshalb hat es für ihn gar nichts anderes gegeben. Er wusste, das ist gewissermaßen so der Auszug, das Extrakt. Mehr kann man den Menschen nicht geben. Denn wenn alles, was ihn betrifft, geschrieben wäre, würde die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Da hat er uns hier gewissermaßen, verzeiht den Ausdruck, nur den Kinderleitfaden gegeben. Wir werden später einmal, wenn er uns selber Bibelstunde hält, nicht nur die Augen und die Ohren, auch noch den Mund auftun und werden staunen über das, was es sonst noch gegeben hat, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, was in keines Menschen Herz gekommen ist. Wenn er uns einmal alles enthüllen wird, was im Lauf der Jahrmillionen und der Äonen im ganzen weiten Weltall, im Kosmos, auf den Sternenwelten und bei den himmlischen Heerscharen alles geschehen ist, da werden wir staunen, wir brauchen doch nur einmal daran zu denken, was es war, als er die Erde gründete und alle Söhne Gottes jauchzten, als alle Morgensterne, alle Morgensterne jubelten. Dort, als die Engel zuschauten und ihn alle anbeteten, Hiob 38, 4 bis 7, als sie es alle taten und als dann einer von ihnen später in Rebellion ging, 1. Timotheus 3, 16, dass sich keiner selbst überhebe, kein Neuling, auch dass er sich nicht selbst überhebe wie der Teufel und in das gleiche Gericht verfalle. Da sehen wir doch, was liegen da für Tiefen, allein für Abgrundstiefen im Blick auf Satan und das Böse in der Welt vor. Das sind doch solche Abgrundstiefen, die kann von uns heute keiner ausmessen. Das ist ganz ausgeschlossen. Deshalb hat er uns hier so viel gegeben, als für uns tragbar ist. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Das betrifft nicht nur seine Zwölfe, sondern das ist im allgemeinen, absoluten Sinne hier unten für uns alle insofern gültig, als wir in diesem alten Erdenleibe hier gar nicht in der Lage sind, ins volle Licht zu treten. Deshalb, wenn das Vollkommene gekommen ist, hier seien wir nur wie in einem dunklen Spiegel. Dann aber, wenn das Vollkommene gekommen ist, dann werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt worden bin, da liegen noch Höhen und Tiefen vor uns, die wir jetzt kaum beschreiben können. Deshalb ist das Erste, wenn wir der Schrift gegenübertreten, dass wir keusch sind. Die Schrift ist nicht dazu da, dass wir mit unseren Fingern so machen und meinen, wir können die Wahrheit da verbiegen oder können jeder mit der Wahrheit machen, was er will. Die Wahrheit ist nicht dazu da, dass wir sie einander um die Ohren schlagen. Die Wahrheit kann man überhaupt nur in Liebe festhalten. Wer nicht liebt, lügt schon, selbst wenn die Worte seines Mundes richtig sind. Man kann die Wahrheit nur in Liebe festhalten, denn die Liebe ist das Wesenhafte. Gott ist Liebe und deshalb, wenn wir sie nicht in Liebe festhalten, bringen wir auch die anderen nie zum Wachsen in ihn hinein, der das Haupt ist, der Christus. Nun zurück hierhin. Alle Bücher der Schrift betreffen ihn. Bei dem Buch Jona haben wir den direkten Hinweis in Matthäus 12, 38 bis 40. Da sagt er, dieses ehebrecherische, dieses böse und ehebrecherische Geschlecht begehrt ein Zeichen. Es wird ihnen kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde war oder im Bauch des Fisches, also wird auch das Menschensohn 3 Tage im Herzen der Erde sein. Ihr wisst ja, Karfreitag, Ostersamstag und Ostersonntag. Und nun, es haben sich so viele über die 3 Tage schon ihre Gedanken gemacht. Der Jude, der denn aus Abend und Morgen wird ein Tag. Und wenn ihr rechnet diese Tage, dann findet ihr immer diese von der Sterbestunde an gerechnet, immer die Nacht und den Tag zusammengerechnet bis zum 3. Tag hin. Ich will über diese Zahlen jetzt nicht reden, weil es uns zu viel Zeit wegnimmt. Zurück zum Buch Jona. Wir haben also vom Herrn den direkten Hinweis, das Zeichen, das wird ihm gegeben werden. Deshalb nimmt das Buch Jona noch einmal unter den prophetischen Büchern eine Sonderstellung ein. weil das Allerwichtigste im Leben des Herrn, nämlich, dass er da drunten war und auferstanden ist, geschildert wird. Denn ohne Auferstehung ist aller Glaube eitel. Ist Christus nicht auferstanden, dann ist euer Glaube eitel oder vergeblich. Und das wird hier in Jona vorgeschattet. Denn der Christus ist der Same, dem die Verheißungen gegeben sind. Der hat all das erfüllt, was eigentlich die Juden hätten erfüllen sollen und nicht erfüllt haben. Ihr braucht nur einmal in so Kapitel hineinzuschauen wie Apostelgeschichte 24 oder 26, wo der Apostel Paulus dort steht und den Juden, ich will eine Stelle daraus lesen, damit wir sehen, warum der Jona flieht, warum er später sagt, das war's doch, ich habe doch gewusst, dass du gnädig und barmherzig bist. Deshalb bin ich dir zuvor gekommen und bin geflohen. Ich will einmal hier aus der Apostelgeschichte einen Vers lesen. Apostelgeschichte 22. Das sagt er noch in den Versen 20. Als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand auch ich dabei und willigte mit ein und verwahrte die Kleider derer, welche ihn umbrachten. Und nun kommt der entscheidende Vers 21. Wie der Jona weit weg zu den Heiden Ninives geschickt werden sollte, so sagt Paulus hier, und er sprach zu mir, geh hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Und dann merkt ihr, was der Jude da tut. Sie hörten ihm aber zu bis zu diesem Wort und erhoben ihre Stimme und sagten, hinweg von der Erde mit einem solchen, denn es geziemt sich nicht, dass er am Leben blieb. Ist es nicht auch in dem Gleichnis oder in der Geschichte von dem jüngeren Sohn, der sein Gut mit Huren verprasste und der zurückkam, genauso? Als der Vater sich darüber freut, dass dieser Jüngere zurückkommt, da bleibt der Ältere draußen und fängt an, seinen Protest abzureagieren am Vater. Ich, sagt der Ältere, ich habe immer deine Gebote gehalten, ich bin doch der Gesetzestreue. Was willst du mit dem Lumpen, der das alles verprasst hat da draußen? So stehen die Juden zu uns, nicht wahr? Das soll heißen, wir, wofür haben wir 2000 Jahre von Abraham bis Christus die Erziehung gemacht, durchgemacht? Und jetzt soll das hinausgetragen werden zu den Heiden, ohne dass die 2000, verzeiht den Ausdruck, 2000 Jahre dressiert werden wie wir? Da sollen die das geschenkweise jetzt alles bekommen durch Gnade? Gibt's nicht. Da haben sogar die gläubigen Juden immer wieder versucht, wenn sie von Jerusalem hinabkamen, zu sagen, sie müssen beschnitten werden und müssen das Gesetz halten. Also das ist allermindestens. Das ist das Allermindeste, was wir verlangen. Und die Ungläubigen, die haben getobt und gebrüllt, wenn einer nur hingehen wollte zu denen. In diesem Punkt ist Jona der Typus des Juden. In diesem Punkt. Und ihr wisst, dass Israel erst dann zurechtkommt, wenn es, wie wir heute früh bei der Naemi sagten, erkennt. Jehova hat wieder mich gezeugt. Und der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Wenn Sie einmal sehen, das sind Gerichte des Herrn. Das geht nicht von den Werkzeugen aus. So wenig wie von den Ägyptern oder Assyrern oder Babylonien. So wenig von den Deutschen oder Russen oder sonst wem. Leider sind wir ein übles Werkzeug gewesen gegen die Juden. Das müssen wir immer wieder um der Wahrheit willen sagen. Aber solange sie die Schuld nur bei uns suchen und nicht auch sehen, dass sie geschrien haben, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, und zwar bald 2000 Jahre, bevor es einen Hitler gegeben hat, solange sie das nicht einsehen und nicht den erkennen, den sie durchstochen haben und sich die Haare zerraufen und die Brüste zerschlagen, solange gibt es für sie kein Heil. Bis sie sehen, Jehova hat gegen mich gezeugt und der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Nun hierhin zurück. Ich wollte gerade an dem Beispiel des Paulus zeigen, wie es immer ging. Ihr braucht durch die ganze Apostelgeschichte hinzulesen. Jedes Mal, wenn der Apostel Paulus aus einer Synagoge hinausging und hat draußen zu den Heiden gepredigt, da erregten die Juden die Menge. Da verfolgten sie ihn, da steinigten sie ihn, dass er wie tot weggetragen wurde und da sorgten sie dafür, dass er zuletzt sich auf den Kaiser berufen musste und nach Rom kam. Er kam also dahin durch die Verfolgung der Juden. In 1. Thessalonicher 2, Vers 15 steht ein merkwürdiges Wort, da steht, Da schreibt Paulus als Jude von ihnen, erst von den Thessalonischern, ihr habt von euren Landsleuten dasselbe erlitten, was wir von den Juden erlitten haben. Ihr Thessalonischer von euren Landsleuten dasselbe, was wir von den Juden erlitten haben. Und dann schreibt er von ihnen, sie, die Gottes Feind und aller Menschen Widersacher sind. Also ein ganz hartes Wort, das ein Jude über sein eigenes Geschlecht schreibt. Sie betrachten ihre Auserwählung immer nur als Vorzug und nicht als Vorpflicht. Wir haben Abraham zum Vater. Das andere, das sind Sünder aus der Nation, mit denen wollen wir weder essen noch etwas zu tun haben. Und solange dieser Hochmut in ihnen ist, kann Gott sie nicht als Werkzeug gebrauchen. Aber wenn sie einmal wirklich zurechtgebracht sind, dann werden sie also, wie sie ein Fluch gewesen sind, ein Segen sein. Gott wird die Nationen dafür entschädigen, dass von Israel erst das Unheil ausging, ehe das Heil ausging. Es kommt zwar nicht von den Juden, sondern aus den Juden, denn der eine, der das Heil bringt, aus den Juden, das ist der Christus, der ist dem Fleisch nach aus Juda entsprossen. Da muss man genau lesen, nicht von, sondern aus den Juden. Und nun zurück hierher. Das Buch des Propheten Jona ist das 32. Heute früh sagten wir, das Buch Ruth ist das 8. Und ich habe so die 8 Perioden kurz gezeigt. Paradies, Haushalt endet mit dem Gericht der Austreibung. Haushalt der Nationenväter endet mit dem Gericht der großen Flut. Haushalt der Gesamtnationen endet am Turmbau zu Babel mit der Sprachverwirrung und dem Gericht der Zerstreuung. Haushalt der Väter Israels, Abraham, Isaac, Jakob und die Patriarchen, endet mit dem Gericht über sie im feurigen Schmelzofen Ägyptens und mit dem Tod der Ägypter im Roten Meer. Und dann geht mit Moses die 5. Haushaltung an. Und da bezeugt uns das Neue Testament, das Gesetz geht von Moses bis auf Johannes den Täufer. Das ist die 5. Haushaltung. Und das entspricht den 5 Büchern Moses. Und dann tritt nach Johannes dem Täufer, nach dem Herold, der Herr selbst auf. Und das entspricht dem Buch Josua. Josua im Hebräischen heißt im Griechischen Jesus. Das Buch Josua heißt auf Griechisch das Buch Jesus. Und er kommt nun, um uns den Weg ins Land zu zeigen. Deshalb heißt der erste Vers, es geschah nach dem Tode Moses des Knechtes, denn das Gesetz führt in Knechtschaft. Da redet der Herr zu Josua, dem Sohne. Nun, Jesus bringt Sohnschaft, Moses bringt Knechtschaft. Das ist dann die 6. Periode, da der Herr Jesus unter ihnen wandelte. Aber da wollten sie ja auch nicht hören und verwarfen ihn. Und dann kamen sie unter Gericht. Ihr braucht nur an die Zerstörung Jerusalems zu denken, bei der über 1 Million Juden gekreuzigt wurde und ca. 1,5 Millionen auf dem Sklavenmarkt in Alexandria verkauft wurden. Deshalb Gericht. Von da an stehen sie unter Gericht. Das ist die 7. Periode. Und deshalb ist das 7. Buch der Schrift das Buch der Richter. Und es geschah da, die Richter richteten, da kommt Hungersnot über sie. Das ist die ganze Zeit von der Zerstörung Jerusalems prophetisch abgeschattet bis heute. Das ist das Buch der Richter. Das ist für unsere heutige Zeit ein sehr wichtiges Buch. Wir stehen zwischen, prophetisch gesehen, zwischen der Vollendung des Buches der Richter und dem Beginn des Buches Ruth. Denn die Ruth, die zählt nur nach Hause zur Zeit der Gerstenernte. Und ich habe gesagt, Gerste wird an den Rand gesät, Weizen in die Mitte. Der Herr ist das Weizenkorn. Juda oder die Juden oder das Volk Israel wird als Weizen bezeichnet. Der wird früher gesät und später geerntet, deshalb in der Mitte des Ackers. Außen herum aber die Gerste. Zu den Juden hat er zuerst geredet, sie werden zuletzt geerntet. Das Erste wird Letzte sein. Die Gerstenernte. Die Ernte jetzt, die erste Ernte, aus zuerst ein Volk aus den Heiden, auf seinen Namen. Da kommt der Herr selbst mit gebietendem Zuruf bei der Entrückung. Aber dann, nach der Hinwegnahme, danach will ich wiederkehren, die zerfallene Hütte Davids aufbauen. Da seht ihr nach der Gerstenernte, da kommt die Weizenernte. Und da erscheint der Boas nicht mehr auf den Feldern. Bei der Gerstenernte erscheint er auf den Feldern. Der Herr selbst kommt, sondern da sendet er dann seine Schnitter aus. Die Schnitter aber sind Engel und die bringen sein Volk Israel nach Hause. Matthäus 24. Alsbald nach der Drangsal jener Tage wird das Zeichen des Menschensohns im Himmel erscheinen und dann sendet er seine Engel und sie sammeln seine Auserwählten. Da kommt Israel an die Reihe. Israel wird durch Engelsdienst gerettet, die Leibesgemeinde wird vom Herrn selbst heimgerufen. So hat schon dort bei Ruth das 8. Buch der Schrift durch seine Stellung uns zu sagen, an welcher Stelle der prophetischen Entwicklung wir uns befinden. In der 8. Periode nämlich dann. Wir sind heute am Abschluss der 7. Periode des Richterbuches für Israel gesehen. Es steht unter Gericht. Aber wenn dann die Vollzahl aus den Nationen weggekommen ist, kommt Israel wieder an die Reihe. Und nun haben wir hier das 32. Buch. Das ist 4 mal 8. Und das ist neu. 8 ist die Zahl des Anfangs. Mit 8 Menschen begann nach der Flut eine neue Menschheit und am 8. Tag ist Christus auferstanden. Deshalb sollte nicht nur der Sabbat als Abschluss heilig sein, auch der 8. Tag soll euch heilig sein. Und nun die 32. Was ist das? 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. 2 mal 2 ist 4, mal 2 ist 8, mal 2 ist 16, mal 2 ist 32. Das ist 2 auf der 5. Potenz. Da steht 2 fünfmal als Faktor. Und das ist immer der Christus. Denn 1 ist die Zahl des Vaters, Gott ist einer. Und bevor der Sohn aus ihm kam, war nur er da. Das ist ein Gott. Und die zweite Person wurde zum ersten Mal genannt, als der Christus aus ihm gezeugt wurde. Du bist mein Sohn. Das Du, die Anrede der zweiten Person, die wurde dem Christus als ersten. Und 3 ist die Zahl des Geistes. Mehr möchte ich jetzt nicht sagen. 2 ist die Zahl des Christus. Aber in seiner 5. Potenz, was soll das sagen? Lasst mich an der Stelle kurz auf etwas hinweisen. Als der Herr gekreuzigt wurde, da lest ihr in Johannes 19 in den Versen 23 und 24, dass die Kriegsknechte seine Kleider unter sich verteilten. Und zwar waren es 4 Kriegsknechte, da nahm sich jeder ein Stück. Da war aber noch ein Stück da und da hätten sie eigentlich, wenn sie gerecht teilen wollten, dieses große Stück, das war ja doch der Überwurf, der Mantel ohne Naht, in einem Stück durchaus gewebt, da steckte man einfach nur den Kopf oben durch, in einem Stück gewebt, das hätten sie eigentlich ausbreiten müssen und hätten mit der Schere übers Kreuz schneiden müssen, da hätte auch jeder sein Stück gehabt. Haben sie gesagt, das machen wir nicht. Das ist zu schade, das zu zerschneiden. Sie wussten nicht, was sie damit symbolisch andeuteten, sondern wir werden das los. Und da haben sie gelost um dieses Stück und da bekam es einer. Der hat dann 2 Stücke gehabt, die anderen hatten jeder nur ein Stück und der hat auch noch den Mantel gehabt. Was ist aber nun Kleid im Sinne der Schrift? 2. Korinther 5, wir möchten zwar am liebsten überkleidet werden, wenn der Herr uns bei der Entrückung den Geistleib überstimmt, da wird dieser Fleischleib im Nu verzehrt, da wird das Sterbliche verschlungen vom Leben. Das geht in einem Nu, en atomo steht im Grundtext. Das heißt, mit Atomgeschwindigkeit geht das. Aber da sehen wir, Kleider sind Leiblichkeiten. Wir möchten überkleidet werden, das heißt, den neuen Leib drüber ziehen. Wenn wir aber auch entkleidet werden, das heißt, wenn der Alte ausgezogen wird und wir müssen sterben, und wir befehlen unseren Geist in die Hände des Vaters, wie er es tat, oder wie der Stephanus sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann sagt er, dann ist unser Geist da drauf nicht nackt. Wenn wir auch entkleidet werden, werden wir doch nicht nackt erfunden. Denn bis dieser Erdenleib einmal auferweckt wird und wird nach der Verwandlung ähnlich sein, seinem Leib der Herrlichkeit, wenn wir dann verzeiht unseren Maßanzug mehr als chemisch gereinigt haben, wenn er verwandelt ist durch die Kraft, mit der er alle Dinge verwandeln kann, durch den Geist, wenn wir dann den Geistleib haben, dann haben wir ja unsere richtige Begleitung. Aber so lange werden wir doch nicht nackt erfunden. Wenn wir auch entkleidet werden, da haben wir für die Zeit ein Haus aus dem Himmel. Das dürfen wir so lange anziehen. Verzeiht, ich sage immer, dass unser himmlischer Konfektionsanzug, bis unser Maßanzug chemisch gereinigt und verwandelt ist, und wir haben dann den Leib der Herrlichkeit, er wird unseren Leib der Niedrigkeit verwandeln, dass er ähnlich wird seinem Leib der Herrlichkeit. Aber auch das nur nebenbei. Nun, 5 Potenzen. Ich will gerade versuchen zu zeigen, was in dieser 5. Potenz darin steckt bei dem Christus. Ich will es versuchen zu zeigen, erst an den 5 Kleidern Josefs. Der Josef, der hatte einen herrlichen bunten Rock, den trug er bei dem Vater. Und dann kam er, ich suche meine Brüder, und da ziehen sie ihm den bunten Rock aus, und zwar bei Dothan. Dothan und Sichem. Dothan heißt Gesetz, Sichem heißt Schulter. Er hat seine Schulter unter das Gesetz gestellt, denn als er Mensch geboren wurde, da wurde er unter Gesetz getan, als er seine Brüder suchte. Und da ziehen ihm die Brüder den Rock aus. Was haben wir unserem Erretter Jesus Christus getan, als er auf die Erde kam? Wir haben ihm seine Leiblichkeit ausgezogen.
Bitte den Rekorder stoppen und die Kassette jetzt wenden.
Zunächst, ich will von diesem ersten Ausziehen und seiner Selbstentäußerung um der Brüder willen nur andeutungsweise etwas sagen. Ich weise darauf hin, dass er sagt, und nun, Vater, verkläre mich mit der Klarheit oder verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Er hat die vorweltliche Herrlichkeit beim Vater. Dann kommt er hernieder und zieht den Leib der Niedrigkeit an. Dann wird er ins Grab gelegt, da trägt er den Todesleib. Dann wird er auferweckt, der Herr. Und dann trägt er den Auferstehungsleib. Und dann wartet er darauf, dass ihm fünftens der Leib gegeben wird aus lauter lebendigen Gliedern, zu denen du und ich gehören. Ich will dann den Kleidern Josef noch einmal zeigen. Der Josef hat einen bunten Rock beim Vater. Den ziehen ihm die Brüder aus, verkaufen ihn nach Ägypten. Dort trägt er das Sklavengewand im Hause Potiphas. Das zieht ihm das Weib Potiphas aus. Dann wird er von dem ins Gefängnis geworfen und hat den Gefängnisrock an, das Gefängniskleid. Und als der Pharao ihn rufen lässt, lesen wir, da schor er sich und wechselte seine Kleider. Er wusste, ich kann mit der Sträflingsjacke nicht vor Pharao erscheinen. Da musste er einen würdigen Anzug anhaben. Und der war dem Pharao noch gar nicht fein genug, denn der Pharao, der legte ihm fünftens dann ein königliches Kleid an. Das sind die fünf Kleider Josefs. Und an denen schattet er vor, wie der Christus einen herrlichen Rock bei seinem Vater droben hatte, wie er um unseretwillen dieses Kleid auszog und den Niedrigkeitsleib anlegte, wie er in den Tod gelegt wurde, das Todesgewand trug, den Auferstehungsleib und wie er fünftens das Herrlichkeitsgewand bekommt, wenn alle Glieder seines Leibes dort mit ihm vereinigt sind. Und wie der Josef, so auch der Benjamin. Unter den 12 Brüdern ist ein einziger, der Benjamin, der ist auf dem Boden der Verheißung geboren. Alle anderen sind dort in Mesopotamien geboren. Ein einziger auf dem Boden der Verheißung. Der Benjamin, der Jüngste, der Sohn der Rechten. Unsere Mutter ist droben, das ist nicht die von der Erde, das irdische Jerusalem. Und wenn ihr dort nachlest, dann findet ihr, als der Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gibt, da bekommt jeder von den Brüdern ein Ehrengericht. Er schickt jedem eine Keule oder sonst was von dem Mastvieh beim Essen. Aber der Benjamin, der bekommt 5 Ehrengerichte. Meint ihr, die hätte alle auf einmal essen können? Warum bekommt er denn die 5? Das ist der, der ihm in allem gleich gemacht werden muss. Denn der ist von derselben Mutter wie der Josef. Der heiligt und die geheiligt werden, sind alle von einem. Die Gläubigen bekommen 5 Gewänder. Die Welt, die wartet, bis ihr eines altes Gewand mal umgewechselt ist. Die liegen deshalb auch bis zum Tode, bis zur Auferstehung. 5 Gewänder bekommt er. Alle Brüder bekommen ein Wechselkleid mit nach Hause. Ein Sonntagsgewand. Aber der Benjamin bekommt 5 Wechselkleider. Und dazu bekommt er außerdem noch 300 Silbersägel. Für den Herrn selbst wurden nur 30 Silbersägel bezahlt. Aber wir sind sein Pleromaß, seine Fülle, sein Vollmaß. 10 mal 30, 10 ist die Zahl der Fülle. Das sehen wir schon an der Geschichte Josefs und Benjamins, was das ist. Und während er selbst unter Gesetz getan wurde, uns hat er von vornherein nicht unter Gesetz gestellt. Er hat uns die größten und kostbarsten Verheißungen gegeben, auf dass ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Wir sind auf dem Boden der Verheißung geboren von vornherein. Oder Apostelgeschichte 13, 32. Wir haben euch als Evangelium die den Vätern gegebenen Verheißungen verkündigt. Wir sind Söhne der Verheißung. Das ist so groß. Das unter Gesetz hat der Herr erledigt, der Josef Christus, damit der Benjamin-Bruder, der Kleine, das gar nicht mehr machen braucht. Wir hatten mit dem Gesetz da nichts mehr zu tun. Und nun, das 32. Buch der Bibel. 2, die Zahl des Christus, in der ersten Potenz, da war er beim Vater, mal 2, im Leib der Niedrigkeit, Christus in Niedrigkeit, mal 2, Christus im Tode, mal 2, Christus im Auferstehungsleib, mal 2, Christus im Leib der Herrlichkeit. Da habt ihr allein durch die Tatsache, dass das 32. Buch der Bibel, da habt ihr einen Plan Gottes, der so groß ist, dass es uns dann nicht mehr wundert, dass er sagt, das 32. Buch der Bibel, das ist das Buch des Zeichens von meiner Auferstehung. Kein anderes Zeichen als das Zeichen des Propheten Jona. Da liegen Dinge drin, die sind so groß, so himmelhoch und so abgrundtief, dass man nur staunen und anbeten kann. Aber wenn wir dort lesen, kein anderes Zeichen als das Zeichen des Propheten Jona, und dann bleiben wir nur an der Tatsache hängen, er war halt im Bauch des Fisches und ist dann wieder aus der Tiefe des Meeres herausgekommen. Ihr dürft versichert sein, wenn der Heilige Geist ein Programm entwirft, da sind keine krummen Striche dran. Oder keine Fehlentwicklung, keine schiefen Linien. Da ist alles klar, vom ersten bis zum letzten, in einem Ausmaß. Ich verstehe immer eins nicht, wenn wir die Schrift lesen, es gibt so viele Leute, die sagen, die sei ihnen das oder jenes trocken. Das ist mir ganz unverständlich. Wenn es doch irgendetwas gibt, was Leben ist, dann ist es doch sein Wort. Sagt er nicht, meine Worte sind Geist und sind Leben? Das ist doch, der natürliche Mensch vernimmt das nicht. Wenn wir da mit unserem Kopf hinein wollen, da haben wir uns bald den Kopf angerannt und kommen nicht weiter. Aber wenn wir in schlichten Glaubensgehorsam ihm uns unterstellen und sagen, die Menschen, die können doch gerade reden und schwätzen, was sie wollen, das interessiert mich im Wesentlichen gar nicht, sondern mich interessiert nur zunächst einmal, was Gott gesagt hat. Was er spricht, das geschieht. Deshalb steht auch gleich am Anfang des Buches Jona nicht, und der Herr sprach zu Jona, sondern und das Wort des Herrn geschah. Warum steht denn da, das Wort wird geschehen? Wenn der Herr spricht, dann geschieht etwas. Jedes Wort des Herrn ist ein Geschehnis, ist eine Tat. Das Wort des Herrn macht Weltgeschichte. Er trägt durch das ganze All, womit, nicht mit seinen Händen, sondern mit dem gewaltigen Wort seiner Kraft. Damit trägt er das All. Wenn der Herr etwas spricht, dann geschieht es. Deshalb ist alles Sprechen des Herrn, ist Tat, ist Ereignis, ist Geschehnis. Und so müssen wir auch die Schrift betrachten. Sonst werden wir nie erleben, dass von unserem Leibe Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn wir immer nur meinen, das sind auch ein paar Sätze, ein paar Lehrsätze oder Dogmen oder was, da muss man halt mal sehen, was da befolgt werden soll oder was da passiert. So ist das doch nicht, wenn wir uns der Schrift nahmen, dem geschriebenen Wort, das von ihm, dem fleischgewordenen Wort, Zeugnis gibt, dann haben wir uns der Schrift in der Ehrfurcht zu nahen, die wir ihm entgegenbringen. Sie ist sie von mir zeugend. Und ohne dass wir in dieser heiligen Ehrfurcht uns ihm nahen, erschließt er sich uns einfach nicht. Die Schrift kann nie von außen erschlossen werden, sondern nur von innen durch den Geist der Weissagung, der dieses Wort auch gab. Und nun weniges noch. Nein, ich glaube, ich fange heute gar nicht an. Bei dem Kapitel, bei dem ersten. Es tut mir leid, dass die Einleitung wieder so lang geworden ist. Ich hätte gern nun über die einzelnen Ereignisse gesagt, vielleicht noch ein Wort, weil da steht, sie fragen ihn, wo kommst du her? Er sagt, ich bin ein Hebräer. Paulus sagt auch, Hebräer von Hebräern. Was ist das? Und dann sagt er auch vom Stamm Benjamin. Damit will der Paulus sagen, bei uns läuft es auf der Verheißungslinie. Wenn Paulus in Philippa 3 sagt, er sei Hebräer von Hebräern, vom Volk Israel, vom Stamm Benjamin. Dann wissen wir, Stamm Benjamin, wir sind vom Stamm der Verheißung. Da werden wir von vornherein auf den Boden der Verheißung gestellt. Ach, das ist alles so groß und so wunderbar. Wenn er vom Stamm Levi gewesen wäre, dann hätten wir gewusst, da stehen wir unter Gesetz. Aber Stamm Benjamin, da stehen wir auf Verheißungsboden. Und da steht das Wort Hebräer. Hebräer, auch Hebraibri. Hebräer bedeutet die Jenseitigen oder die von jenseits herübergekommenen, die von jenseits der Wasser oder des Stromes herübergekommenen. Sie kamen von jenseits des Euphrat, sagte dieser Tag schon einmal. Ich habe 20 Jahre zwischen Worms und Mainz, aber nicht auf dem linken Rheinufer in Rheinhessen, sondern rechts rheinisch in Starkenburg, den Weinstädten Oppenheim, Nierstein gegenüber gewohnt. Auch noch einmal, Hebräer heißt die Jenseitigen, die von drüben herübergekommenen. Kein anderer bekommt gesagt, wie der Apostel Paulus, der Benjaminite, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und damit wurde die abendländische Kirche gegründet, von Philippi ausgehend. Ihr seht, wie diese Linien laufen, ausgesondert von Mutterleibe an, das konnte doch nur eine Benjaminitin sein, die den gebar, der herüberkommen sollte von jenseits über das Wasser, über das Meer, der von Asien nach Europa kommen sollte. Da läuft jede Linie mit Messerschärfe, so wie sie laufen soll. Und nun, diese Hebräer stammen ab von Heber. Und diesen Heber findet ihr zum ersten Mal in dem ersten Buch Mose, in Kapitel 10, unter den 70 Nachkommen Noahs, Sem, Ham und Japhet. Und da findet ihr, ich will den Vers lesen, in 1. Mose 10. Da findet ihr in Vers 25, 24 schon, und Arpaxad zeugte Schelach, und Schelach zeugte Heber. Heber ist nun der Vater der Hebräer. Und dem Heber wurden zwei Söhne geboren, der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde zerteilt. Ich weise darauf hin, verteilt oder zerteilt, Anmerkung, Fußnote, in der Elberfelder, verteilte sich die Erde. Da steht noch das Wort Bevölkerung, aber kleingedruckt, da steht im Grundtext nicht. In seinen Tagen verteilte sich die Erde. Man hat oft behauptet, die Bibel sei kein geografisches oder naturwissenschaftliches Buch. Dabei steht diese Bemerkung in keinem Buch der Weltgeschichte. Und doch ist sie die einzige Bemerkung, die uns nachweist, dass früher die auf der einen Seite, da wo heute noch die alten Kontinente, Asien, Europa, Afrika und so weiter sind, dass die eine Hälfte der Erde Land war und die andere Hälfte der Erde war Wasser. Und in den Tagen, da zerteilte sich die Erde. Wenn ihr Amerika herüberschiebt an Europa, dann passt zum Beispiel von Südamerika Brasilien genau in die Bucht von Guinea bei Afrika. Und dafür ragt aber Westafrika in den Golf von Mexiko hinein. Und Nordamerika mit Grönland herübergeschoben, legt sich direkt an Norwegen an. Da sehen wir, dieser Riss, der ist durchgegangen. Und das hat man Jahrhunderte und Jahrtausende nicht gewusst. Erst vor vielleicht 50 oder wie viele Jahren hat der deutsche Grönlandforscher, der große Geograf Wegener, durch genaue Messungen festgestellt, dass Amerika heute noch nach Westen abtreibt und dass unter anderem auch Grönland Jahr für Jahr so viel Meter nach Westen noch abtreibt und dass zu gleicher Zeit Amerika sich auf der einen Seite der Anden hebt und auf der Seite von New York senkt, sodass man damit rechnen muss, dass in ein paar hundert Jahren, wenn gar nichts weiteres passiert und diese Schollenbewegung anhält, New York langsam ins Wasser sinkt. Aber da lesen wir, da wurde die Erde zerteilt. Das ist uns aber gar nicht wichtig von dem geografischen Standpunkt aus, sondern ich darf euch dazu nun noch ein Wort aus 5. Mose 32 lesen. Da sehen wir, was das bedeutet, wie Gott von jeher vorgearbeitet hat nach einem bestimmten Plan. Da seht ihr in 5. Mose 32, Vers 8 und 9. Als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, als er voneinander schied, die Menschenkinder, da stellte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Kinder Israel. Wie viele Seelen brachte der Jakob mit nach Ägypten? 70. Wie viele Jünger hat der Herr noch auserwählt in Lukas 10? Ja, da waren noch 70 andere Jünger. Denn die 12 Apostel, die sind sein Ministerium in Jerusalem, richten die 12 Stämme Israels. Und die anderen 70 Apostel, heißt Alexander, das sind seine Gesandten an die 70 Nationen der Erde. So lange ist das schon alles vorbereitet. Und wenn ihr nur noch beschaut, wie die 70 Nationen sind, wir haben eben 1. Mose 9, in 1. Mose 10 gelesen, in 1. Mose 9, da findet ihr, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Kanaan, der Sohn Hams, der wieder den Spiritismus, würden wir sagen, begann, den Verkehr mit der Geisterwelt. Deshalb wird Ham in Kanaan verflucht. Ham heißt schwarz. Der hat 30 Nachkommen in Kapitel 10. Aber ein Knecht der Knechte, das ist, sind die Neger sind die Sklaven der Welt geblieben, bis heute. Und das ist vor 4000 Jahren gesprochen. Dann weitmache es Gott dem Japhet. Japhet hat ganz Nord- und Südamerika, ganz Europa, ganz Australien, dazu ganz Afrika als Kolonie und ganz Asien im Norden durch Sibirien, die Nordhälfte, auch noch als Besitz. In Wirklichkeit gibt es nur in Südasien, Süd- und Ostasien noch freie Völker oder solche, die eben dran sind, wie Japan, China und hinter Indien sich frei zu machen. Alles andere, Japhet, weit mache es Gott im Japhet. Und dann, nicht gesegnet sei Sem, sondern gesegnet sei Jehova, der Gott Sems. Denn Christus ist der Gesegnete Gottes. Der wird gesegnet, der kommt. Und die haben nun, diese drei, Sem, Ham und Japhet, haben 70 Söhne, 70 Nachkommen. Und zwar hat der Ham 30, das ist 6 mal 5, 5 die Zahl der Schwachheit. Brauchen wir nur unsere Finger, unsere Zehen anzugucken, unvollkommen. Zweck, unvollkommener Weg, unvollkommene Sinnenaufnahme, 5 Sinne, aber bei Gott die Zahl der Gnade. 6 mal 5, der Mensch der Schwachheit, das sind die Schwarzen. 30 Nachkommen. Dann Sem hat 26 Nachkommen. 13 ist die Zahl Jehovas, 2 ist die Zahl des Christus. 26 heißt Jehova Christus. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Jehova Christus. 13 ist auch die Zahl des Gesetzes, aber ohne die 2 nicht zu halten. Aber das Gesetz Christi kann man halten, das kann man erfüllen, weil die Liebe uns dazu treibt. Das sind alles wunderbare Linien. Dann Japhet 14 Nachkommen. 2 mal 7, Vollkommenheit Christi, erreicht die Nationengemeinde. Aus den Nationen eben, aus der weißen Rasse herausgerufen. Gerade die, als der Paulus herübergerufen wurde nach Mazedonien, um uns das Evangelium zu bringen. 30, 26 sind 56 und 14 sind 70. 70 Nationen der Erde, 70 Söhne Jakobs, die darunter zogen, 70 Nachkommen. Nach denen ist die Zahl der Völker festgesetzt, deshalb auch 70 Apostel in Lukas 10. Ihr seht, ich habe eigentlich heute Mittag nur über ein paar Zahlen und ein paar Namen etwas gesagt. Aber da liegen Herrlichkeiten und Gottestiefen. Glaubt ihr, wenn wir so weitermachen wollten, da kämen wir in dieser Woche nicht durch das erste Kapitel allein durch bei dem Propheten Jona. Aber ich muss der Zeit halber hier abbrechen. Der Herr kann uns durch seinen Geist da weiter hineinführen.
Sie hören jetzt eine Betrachtung von Karl Geyer über das Thema »Wie viele Verheißungen enthält die Schrift? Der Schluss der Ausführungen fehlt leider.«
Dieser Tag macht dich schon darauf aufmerksam, dass es in der Bibel nahezu 37.000 Verheißungen gibt. Direkte, aber mindestens noch einmal zu viel indirekte. Denn selbst das Gesetz ist letzten Endes Verheißung. Es steht in Matthäus 11, 13, das Gesetz und die Propheten haben geweissagt, bis auf Johannes, das Gesetz ist Weissagung. Das will ich euch zum Beispiel an einem einfachen Wort zeigen. Es steht im Gesetz, du sollst nicht töten. Oder du sollst nicht lügen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Warum steht denn da zunächst einmal du? Nach unserer Meinung müsste doch da stehen, ihr sollt das nicht machen. Wir wissen, wer verantwortlich ist oder der Ursacher ist. Ihr seid aus eurem Vater, dem Teufel. Und der ist ein Lügner und Menschenmörder von Anfang. Wenn der im 1000-Jahr-Reich gebunden ist, 1000 Jahre lang, da hört auf einmal der Krieg auf, 1000 Jahre Frieden. Da hört das Morden auf. Warum denn? Weil der große Du, der das alles anstiftet, gebunden ist. Und da kommen die Menschen gar nicht mehr dazu, solche Taten zu vollbringen. Sobald der Kriegshetzer, der Kriegstreiber, der hinter den Kulissen die Drähte zieht, auch jetzt in Genf, das ist doch für Kinder Gottes nicht schwer, das zu sein, wer da die Drähte zieht da hinten. Das merkt man doch. Wer Hesekiel 31 liest, der findet, wenn da ein Bild von ihm gezeigt wird, wie er hinunterfährt in den tiefsten Abgrund und mit ihm fuhren alle die hinunter, die als seine Helfer saßen in seinem Schatten unter den Nationen. Ist dir das ein grausiges Wort? Dass die meisten, wenn sie es auch sogar in guter Meinung tun, nicht merken, dass es nach der Regel geht, die Goethe im Faust so ausdrückt, ihr Glaubt zu schieben und ihr seid geschoben. Die merken gar nicht, dass da hinten einer an den Drähten zieht. Einmal, da merkt er, die Menge hat keinen Geschmack mehr an der Demokratie. Da zieht er mal an dem anderen. Da gibt es autoritären oder totalen Staat. Und wenn das nicht mehr funktioniert, da zieht er wieder an dem Register Demokratie, da fallen sie da drauf wieder rein. Und dann hat er wieder irgendetwas anderes. Dann zieht er mal wieder an dem Register Monarchie, da fallen auch wieder ein paar Millionen drauf rein oder so etwas. Der weiß schon, wie er die Leute zu kriegen hat, denn die listischen Anläufe, da steht ja die listischen Methoden, Methodeia steht im Grundtext, alles was der Teufel macht, hat Methode. Und wenn ihr die seht, die am meisten von ihm inspiriert sind, die haben am meisten Methode, auch in Genf. Die anderen sind so hilflos, die wissen nicht, was sie machen sollen. Die am meisten von ihm inspiriert sind, die haben am meisten Methode in ihrer Sache. Die arbeiten am zielstrebigsten. Zurück hierhin. Verheißung. Nahezu 37.000, sage ich, direkte und auch mindestens noch so viel indirekter. Denn all das, du sollst nicht täten, du sollst nicht ehebrechen, nicht falsch Zeugnis ablegen oder also liegen und so weiter. Das alles bedeutet nach dem Hebräischen genauso gut auch, du wirst nicht. Da hat Gott als Unterton in dieses Verbot, von dem er weiß, wenn ich ihn etwas verbiete, und da sagen sie, was, ich soll nicht reden oder was, oder ich soll nicht ehebrechen, ich kann mit meinem Fleisch machen, was ich will. Da gehen sie dagegen, das Gesetz richtet zu einem an, und doch klingt im Herzen Gottes der Unterton, ich aber weiß, es kommt die Zeit, da wirst du nicht reden. Das bringt er eben dahin. Und dann kommen alle diese indirekten Verheißungen auch noch dazu. Da gibt es zu den 37.000 Direkten noch einmal so viele ungezählte Tausende Indirekte, die sich dann auch alle erfüllen. Dazu all die prophetischen Vorbilder und die Symbolik, die alles miteinander letzten Endes gar nichts ist als eine Verheißung. Ihr braucht ja nur einmal die Stiftshütte zu betrachten auf Erden. Ist das nicht die Verheißung? Gott will bei uns wohnen. Da betrachten wir die Stiftshütte in ihren einzelnen Teilen und dann sehen wir, seine tiefste Sehnsucht ist die, ich will unter ihnen wohnen, ich will ja Gott sein, sie sollen mein Volk sein. Und da sehen wir an der Stiftshütte, das ist das Zeugnis dafür, dass er mal runterkommt. Und in Offenbarung 22, da findet ihr das himmlische Jerusalem herniederkommen und ich sage keinen Tempel in ihr, denn der Allmächtige ist ihr Tempel und das Lamm. Da wohnen wir in ihm, so wie er jetzt in uns wohnt. Er in uns und wir in ihm, nicht wahr? Und das ist vollendete Einheit. So wie erst Weib und Mann zusammen eine Einheit bilden, so geht es dort, wo Gott und die Menschheit in einem vereinet, wo alle Vollkommene wieder erscheinen. Das finden wir dann dort. Aber zu diesen 37.000 Verheißungen, ich sagte, wenn man an jedem Wort stehen bleiben wollte, wenn wir also die Stelle besprechen wollten, wir haben euch als Evangelium die den Vätern gegebenen Verheißungen verkündigt. Was meint ihr, wie lange wir an dem Wort dann bleiben müssten? Wenn das Evangelium aus Verheißungen besteht, die man glaubend ergreift, nicht mehr Knechtschaft, das man tun muss, sondern dass man glaubend ergreifen muss, dass der Glaube von selbst Frucht hat nachher, darüber brauchen wir hier nicht zu reden. Da ist nicht ein fruchtleerer Glaube gemeint, nicht wahr? Denn wer mit Gott der Lebensquelle in Verbindung steht, bei dem fängt es an überzuströmen. Ströme lebendigen Wassers werden von seinem Leib fließen. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir fürchten, dass er überhaupt nicht gläubig ist. Aber zurück hierhin. Wie lange dauert die Behandlung der Stelle, wenn wir jetzt hier heute anfangen wollten und wollten sagen, so jetzt, wir behandeln einen Vers, und das ist der Vers, wir haben euch als Evangelium die den Vätern gegebenen Verheißungen verkündigt. Na, was meint ihr, wie lange das dauert? 37.000 Verheißungen, direkte und dann noch mal mindestens ebenso viel indirekte. Nur mal die direkten muss man mindestens, wenn man jeden Tag eine behandelt, hat man in einem ganzen Jahr erst 365. In 10 Jahren erst 3.650. In 100 Jahren erst 36.500. Dann sind wir in 100 Jahren noch nicht einmal durch die direkten Verheißungen durch. Wenn wir jeden Tag eine besprechen und behandeln, glauben, erfassen. Und das sind die erst die direkten, dann kommen die indirekten. Das dauert mindestens auch noch mal 100 Jahre. Was meint ihr, wie lange wir da sitzen könnten, bis wir den einen Vers Apostelgeschichte 13, 32 besprochen haben? Und was meint ihr, ob man in einem Tag eine solche Verheißung dann wirklich erfassen und erfahren kann? Wie oft mache ich darauf aufmerksam, auf so Verheißungen? Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wenn er aber erscheinen wird, dann werden wir ihm gleich sein. Meinst du, dass man das an einem Tag behandeln kann, was das bedeutet, wir werden ihm gleich sein? Das kann man an einem Tag nicht behandeln. Oder die Stelle, die ich so oft zitiere, 1. Korinther 6, 2 und 3, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden, dass wir sogar Engel richten werden? Was meint ihr, was wir dazu erforschen hätten? Wie das wird, wenn er uns darauf schicken würde, heute auf den Saturn oder den Jupiter oder in den Orion oder das Siebengestirn, wir sollten da drüben richten und die Sache zurechtbringen, würden wir sagen, ich verstehe ja noch nicht mal die Sprache, dann würde er sagen, so gut wie die an Pfingsten in Menschenzungen geredet haben, wirst du dann in Engelszungen reden, dafür sagt mein Geist. Aber wenn wir dann über diese Dinge reden sollten, wie das alles geht, manche dieser Verheißung kann man an einem Tag erforschen und erkennen, in ihrer Tiefe nicht. Wir haben, nachdem wir 20, 30, 40, 50 Jahre gläubig sind, noch nicht einmal den Vollumfang dessen begriffen, was Buße und Glauben ist. Viel weniger diese Dinge. Oder was fangen wir damit an? Vorgestern war diese wunderbare Losung, gerade in der Mitte unserer Woche, das hat mich so gefreut, ein Wort, das ich auch oft anführe, Johannes 14, 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, der wird die Werke auch tun, die ich getan habe. Und er wird größere tun als diese, weil ich zum Vater gehe. Meinst du, dass man das an einem Tag verstehen kann? Nur einmal die Werke zu tun, die er getan hat, und dann noch, er wird größere tun als diese, weil ich zum Vater gehe. Wie das ist, wenn der himmlische Starkstrom des Geistes einmal anfängt zu wirken und Ströme lebendigen Wassers fließen von unserem Leibe, dass wir da nicht nur drei Tote wie den Lazarus und den Jüngling zu Nein und das Töchter nicht als ihres erwecken, sondern wenn er uns einmal hinschickt, um den Gefangenen in der Grube da drunten, in der kein Wasser ist, zu sagen, ihr sollt frei sein, hat er nicht nach Sacharja 9, 11 und 12 gesagt, um des Blutes des Bundes willen entlasse ich auch deine Gefangenen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Das ist die Grube, in der der reiche Mann sagt, der Lazarus solle die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen, dann wird er seine Zunge kleben, denn er leidet Pein in dieser Flamme. Daraus will er auch befreien. Da heißt im nächsten Vers, kehrt zurück zum Bergungsort oder zur Festung, zur Burg, ihr Gefangenen der Hoffnung. Schon heute verkündige ich euch, dass ich euch das Doppelte wiedererstatten will. Was sind das alles für Verheißungen? Die sind so groß und so gewaltig. Die gehen alle in den einen Vers. Wir haben euch als Evangelium nicht Gesetz verkündigt, sondern Verheißung. Da brauchten wir allein für diesen Vers zu besprechen mehr als 100 Jahre. Und dann noch einmal mindestens 100 Jahre für die indirekten Verheißungen. Aber ich denke, 200 Jahre werden wir auf Erden nicht mehr zubringen. Also, wir erkennen noch nicht einmal, versteht auch das in aller Ehrfurcht, wir können noch nicht einmal die Rosinen aus dem Kuchen picken. Denn die Verheißungen sind nur die Rosinen, die drin sind. Ja, das hat uns Gott hier hingestellt in dem Evangelium. Und dann meinen wir, Wunder, wie schlau wir werden, was wir schon alles wissen. Wer da meint, er wisse etwas, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Denn je weiter man aufs Meer hinauskommt, umso tiefer wird es, nicht umso flacher. Flach ist am Ufer. Ihr wisst, als der Prophet Hesekiel dort in diesen wunderbaren Kapiteln Hesekiel 40 bis 48, wo er den neuen Tempel schildert, wie er da in Kapitel 47 beschreibt, wie er in diesen Strom hineingeht, in diesen Lebensstrom, bis an die Knöchel, 1000 Ellen, da war es, dann ging das Wasser erst bis an die Knöchel. Wenn wir mal 1000 Bibelstunden gehört haben, meinen wir, es ging uns schon über den Kopf. Bis an die Knöchel geht es dann. Und dann ging er noch 1000 Ellen, da ging es ihm bis an die Knie. Dann noch 1000, da ging es ihm bis an die Hüften. Und dann nochmal 1000, dann konnte er überhaupt nicht mehr gehen. Da war das so tief, dass ihn der Strom trug. So ist das auch. Wenn wir mal richtig im Strom drin sind, dann heißt es wunderbar getragen von der Gnadenflut. Und dann, da ist wie Paulus am Ende von Römer 8 sagt, unausforschlich sind die Tiefen seiner Weisheiten, seiner Gerichte, selbst die Tiefen der Gerichte, auch des Gerichtes über den Jona. Das ist unausforschlich.